Die Presse.
Am Sonntag hat sie es schon angekündigt, am Montag hat sie es tatsächlich gemacht. Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler hat beim Treffen der EU-Umweltminister für das seit Monaten diskutierte Renaturierungsgesetz gestimmt und so die notwendige qualifizierte Mehrheit innerhalb der EU-Staaten möglich gemacht. Das Renaturierungsgesetz kommt. Eine gute Zusammenarbeit innerhalb der türkis-grünen Koalition ist damit aber wohl Geschichte, auch wenn die Koalition hält. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Warum könnte die Zustimmung der Umweltministerin rechtswidrig sein und welche innenpolitischen Folgen hat sie? Das habe ich bei Innenpolitikredakteur Klaus Knittelfelder und bei Verfassungsjurist Peter Busjäger nachgefragt. Klaus, inhaltlich ist das Gesetz in der Bevölkerung mehrheitsfähig. Ein Zerbrechen der Koalition ist angesichts der Wahl, die sowieso im September ansteht, kaum eine große Drohung. Und man kann sich in diesem Wahlkampf umso glaubwürdiger als Naturschutzpartei inszenieren. War das ein kluger politischer Schachzug von den Grünen?
Naja, wenn man es jetzt rein aus der parteipolitischen Perspektive sieht, also ganz unabhängig davon, was man da für Rechtsbrüche oder eben auch Nicht-Rechtsbrüche, wie das nach Ansicht der Grünen ja ist, begeht oder auch nicht, auch jetzt ganz unabhängig von der Frage, ob man als Grüne ganz klar für Renaturierung ist oder als ÖVP gegen dieses Renaturierungsgesetz ist. Aus parteitaktischer Perspektive ist es absolut nachvollziehbar. Man muss es sich jetzt nur umgekehrt vorstellen. Wir stehen wenige Monate vor einer Nationalratswahl, wo es für die Grünen eigentlich auch um sehr viel geht. Die haben jetzt auch einen nicht sehr angenehmen EU-Wahlkampf gehabt. Die Umfragen prognostizieren denen ein sehr großes Minus. Und jetzt haben wir eigentlich auch noch gar nicht die Zuspitzung um die Kanzlerfrage gehabt, die ja naturgemäß immer auf Kosten kleinerer Parteien geht, weil die marginalisiert werden in so einer Wahlbewegung. Insofern ist es für die Grünen eine wahnsinnig schwierige Situation. Und hätte sich Leonore Gewessler da jetzt hingestellt und gesagt, ja, sie hielt es zwar für richtig, aber sie kann dem leider doch nicht zustimmen. Damit ist quasi, weil ja Österreich das Zünglein an der Waage war, wie wir heute gesehen haben, damit wäre dann quasi das ganze Vorhaben des Renaturierungsgesetzes quasi gestorben. Das wäre eine Katastrophe gewesen aus Parteisicht für die Grünen. Insofern ist es eigentlich auch nicht sonderlich überraschend, dass Leonore Gewessler heute so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat.
Während Umweltministerin Gewessler sich auf mehrere juristische Gutachten beruft, denen zufolge ihre Zustimmung rechtskonform sei, sagen Verfassungsministerin Ed Stadler und die ÖVP, dass Gewessler verfassungsrechtlich an die Stellungnahme der Bundesländer gebunden gewesen wäre. Verfassungsjurist Peter Busjäger hat für uns die Rechtslage eingeordnet.
Die Landesregierung von Wien hat, soweit mir bekannt ist, festgehalten, dass sie die Renaturierungsverordnung der Union unterstützt, beziehungsweise keine Einwände dagegen hat. Auf der anderen Seite bleibt anzumerken, dass dadurch der Beschluss der Landeshauptleutekonferenz, auf dem die einheitliche Länderstellungnahme beruht, weiterhin aufrecht ist. Daran hat sich nach meinem Wissen nichts geändert, weil auch meines Wissens das Land Wien eingeräumt hat, dass die von Wien gewünschte Änderung dieser einheitlichen Länderstellungnahme nicht zustande gekommen ist. Von daher würde ich daher weiterhin davon ausgehen, dass die Frau Bundesministerin Gewessler an die einheitliche Länderstellungnahme gebunden gewesen wäre.
Der zweite Punkt ist, dass nach der ÖVP auch die Ministerin Gewessler an das Bundesministeriengesetz gebunden wäre, wonach sie eben das Einvernehmen mit dem Landwirtschaftsministerium herzustellen hätte, weil es sich eben um einen Bereich dreht, der in die Zuständigkeiten von beiden Ministerien fällt. Wie sehen Sie das?
Ja, das würde ich grundsätzlich unterstützen. Es handelt sich um eine Angelegenheit, in welcher zwar das Klimaschutzministerium federführend ist. Allerdings handelt es sich um eine Angelegenheit, die auch andere Ministerien berührt in ihrem Zuständigkeitsbereich, insbesondere das Landwirtschaftsministerium. In solchen Fällen verlangt das Bundesministeriengesetz ausdrücklich, dass die beteiligten Bundesministerien das Einvernehmen herzustellen haben.
Die ÖVP hat schon am Sonntag mit rechtlichen Konsequenzen gedroht und dann am Montag eben nach der erfolgten Abstimmung Anzeige wegen Amtsmissbrauchs eingereicht und auch eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof ist geplant. Hat eine solche Klage Ihrer Ansicht nach gute Chancen?
Tatsache ist, dass Österreich im Rat, im Ministerrat durch den zuständigen Minister, zuständige Ministerin vertreten wird. Die Frage, was dann passiert, wenn sozusagen der Regierungschef dem Ministerrat mitteilt, dass die konkrete Ministerin nicht abstimmungsbefugt ist, ist möglicherweise, aber das entzieht sich meiner Kenntnis, auch eine Neuerung auf europäischer Ebene. Und man wird sehen, was der EuGH im Fall, dass eine solche Nichtigkeitsklage eingebracht wird, entscheidet. Persönlich bin ich eher skeptisch. An sich hat das sogenannte Länderbeteiligungsverfahren in der Europäischen Union über 30 Jahre hindurch relativ gut funktioniert. Das hier ist heute insoweit eine Neuerung, als erstmals in einem wirklich dramatischen Fall dieses Verfahren scheitert, woran auch schon ein bisschen die Position der Länder selber daran verantwortlich ist, weil wenn sich Wien anders verhalten hätte und Kärnten, dann wäre klar gewesen, es besteht eine einheitliche Länderstellungnahme und dann hätte sich die Frau Bundesministerin und ihre Gutachter hätten sich dann vielleicht nicht so leicht getan.
Verfassungsjurist Bußjäger sieht also auch den Rechtsverstoß, auch wenn unklar ist, ob Gewessels Stimme auf europäischer Ebene nicht trotzdem gilt. Das wird sich im Zweifelsfall vor Gericht klären und das dauert. Die politische Reaktion der ÖVP fällt vergleichsweise harmlos aus. Die Koalition wird nicht aufgekündigt.
Konsequenterweise müsste man ja dann eigentlich auch darüber nachdenken, wenn man jetzt eine Ministerin anzeigt und ihr Rechtsbruch und Verfassungsbruch und so weiter vorwirft, könnte man konsequenterweise auch zum Bundespräsidenten gehen als Bundeskanzler, dieses Recht hat er, und dem Bundespräsidenten vorschlagen, Leonore Gewessler zu entlassen. Das gab es bei Herbert Kickl. Ob es das jetzt gibt, weiß man. Also man muss jetzt immer dazu sagen, wir führen dieses Gespräch am Nachmittag, am Montag, am Frühen. Und Karl Nehammer hat noch nicht gesprochen. Der will am Nachmittag, also ich glaube um 17 Uhr, möchte er informieren über die Lage und was seine Partei in dieser ganzen Krise zu tun gedenkt. Das wissen wir jetzt noch nicht, was er da sagt. Aber eben, es wäre eine Möglichkeit, zum Bundespräsidenten zu gehen und um die Entlassung der Frau Ministerin anzusuchen. Ob das passiert, wissen wir nicht. Es wäre auch möglich, eine Ministeranklage im Nationalrat zu machen. Da bräuchte man allerdings eine Mehrheit im Nationalrat. Die wäre realistischerweise nach einem Koalitionsbruch oder einem dabei entstehenden Koalitionsbruch nur mit den Freiheitlichen möglich. Das ist unwahrscheinlich, weil damit würde man quasi genau mit Herbert Kickls Partei, die man ja als Hauptwahlkampfgegner ausgerufen hat, die eigene Ministerin quasi oder die Ministerin der eigenen Regierung rausschießen. Wird also realistischerweise nicht passieren. Politisch hat es jetzt natürlich noch die Möglichkeit und das ist auch Stand jetzt von all den Szenarien ein wahrscheinlicheres, obwohl es sehr viele Leute in der ÖVP gibt, die glauben, es wird ganz normal weiterregiert. Aber eine Möglichkeit wäre es eben, die Koalition aufzukündigen und zu sagen, passt, dann haben wir jetzt bis September, bis Ende September, bis zum Wahltermin ein freies Spiel der Kräfte im Nationalrat. Der Wahltermin an sich steht fest, weil der Fristenlauf eigentlich eine Vorverlegung kaum mehr erlaubt.
Ja, und so ähnlich hat das dann auch Bundeskanzler Karl Nehammer in seinem Statement am Montagabend formuliert. Die Emotion für ein Koalitionsende wäre da, aber er habe die Verantwortung als Bundeskanzler für einen geordneten Weg bis zur Nationalratswahl zu sorgen. Diese Entscheidung scheint der ÖVP nicht leicht gefallen zu sein. Und auch das hat mein Kollege Klaus Knittelfelder schon am Nachmittag vorausgeahnt.
Das ist eine schwierige Sache, weil du einerseits natürlich jetzt die inhaltliche Komponente hast, andererseits die Frage dir stellen musst als Kanzlerpartei oder auch als Bundeskanzler selbst, ob du dir das gefallen lassen kannst, ob du dich quasi von einem Juniorpartner dermaßen typieren lässt, dass du sagst, ja okay, wir haben da keine Einigkeit, aber die tun was, was wir so nicht wollen. Das hat ja auch, ich sage jetzt einmal, fast schon peinliche Auswirkungen auf europäischer Ebene, dass da der Bundeskanzler einen Brief nach Europa schickt und sagt, bitte hören Sie nicht auf unsere abtrünnige Ministerin, und der Vizekanzler dann hinterher wieder einen Brief schickt und sagt, wohl, bitte, die ist nicht abtrünnig, hören Sie, es tut uns leid, dass Sie da quasi in Mitleidenschaft gezogen werden von unserem Koalitionsstreit, bitte hören Sie sehr wohl auf die. Also das ist ja alles nicht einfach für eine Kanzlerpartei, sich das gefallen zu lassen. Insofern ist die Frage, was da überwiegt.
Ein vorzeitiges Koalitionsende, du hast es schon gesagt, würde den Wahltermin nicht mehr tangieren. Aber was für Auswirkungen hätte es dann überhaupt?
Ja, wie gesagt, man hätte quasi die freie, diese de jure eh sowieso gibt, weil es gibt das freie Mandat im Nationalrat, aber du hättest im Parlament das freie Spiel der Kräfte, die freie Mehrheitsfindung. Und es gibt noch etliche Plenartage, also es gibt noch Parlamentssitzungen im Juli einige, es gibt auch im September noch anberaumte Sitzungen. Insofern wäre da schon noch einiges an Zeit da, um das zu tun, was zum Beispiel 2019 und 2017 passiert ist mit dem freien Spiel. Da wurden dann abschlagsfreie Frühpensionen und so weiter beschlossen, hat alles Milliarden gekostet und ist dann sicher eine recht chaotische Wahlkampf-Zuckerl-Verteilung. Das könnte passieren, muss aber nicht passieren im freien Spiel. Es kann einigermaßen unspektakulär ablaufen, was die Zusammensetzung der Regierung betrifft, wie das 2017 der Fall war. Da hat, wir erinnern uns, Sebastian Kurz im Mai die Koalition mit der SPÖ beendet. Im Oktober wurde gewählt. Grosso modo ist die Regierung so geblieben, wie sie war. Da gab es kein Expertenkabinett, da gab es keine Übergangsregierung. Da war also ein handlungsfähiger Ministerrat an sich da. Den brauchst du ja heuer noch, um zumindest die Kommissarsentscheidung zu treffen. Also es muss sich ja, bevor das Parlament das tut, muss sich ja die Regierung, also der Ministerrat, auf einen EU-Kommissar einigen. Das könnte so sein, wenn die alle Minister bleiben und man einfach im Parlament das freie Spiel der Kräfte hat. Muss aber nicht so sein, weil es könnte theoretisch auch der Bundespräsident hergehen und sagen, gefällt ihm nicht, er möchte eine Übergangsregierung und er entlässt den Kanzler oder die gesamte Bundesregierung. Zudem besteht natürlich die Möglichkeit, dass Misstrauensanträge gegen Regierungsmitglieder im Parlament erfolgreich sind, die dann auch wieder Regierungsumbildungen erfordern. Und dann wären wir halt auch im völligen Chaos, das muss man ehrlich sagen. Und dieses Chaos hatten wir ja 2019. Also wo auf der Skala zwischen 2017 und 2019 sich das bewegen würde, kann man vom jetzigen Standpunkt aus eigentlich schwer sagen, aber es wäre schon da ein handfestes Chaos in einer größeren Krise möglich.
Genau dieses Chaos, von dem mein Kollege Klaus Knittelfelder schon heute Nachmittag gesprochen hat, das hat auch Karl Nehammer in seinem Statement am Montagabend aufgegriffen, als er bekannt gegeben hat, dass die ÖVP die Koalitionszusammenarbeit nicht aufkündigen wird. Redaktionsschluss für diese Folge war am 17. Juni um 18 Uhr. Alle weiteren Ereignisse lesen Sie wie immer auf diepresse.com. Danke fürs Zuhören.